Wir beschäftigen uns zurzeit mit den Gleichnissen Jesu und wollen heute Morgen einmal hören auf das Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig. Matthäus Kapitel 13, ich lese die Verse 31 bis 33. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen: Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Vor einigen Jahren sagte ein junger Bruder im Kreis einiger Prediger: Ich möchte einmal eine große Gemeinde haben. Kurze Zeit zuvor hatte er in Amerika die Saddleback-Gemeinde von Rick Warren besucht und war von diesem Besuch offenbar sehr stark beeindruckt, nach Deutschland zurückgekehrt. Saddleback gehört zu den sogenannten Megagemeinden mit einem Gottesdienstbesuch von Tausenden von Menschen. Wir wissen um die notvolle geistliche Ausrichtung von Rick Warren. Große Zahlen, große imposante Gebäude, große Firmen, große bekannte, einflussreiche Leute, das ist es, was den modernen Menschen ganz besonders beeindruckt. Es reicht nicht, wenn etwas gut ist oder sogar sehr gut, es muss super sein. Es muss mega sein und um noch eins draufzusetzen, es muss galaktisch sein. Da spüren wir etwas in diesen Formulierungen von dem Zeitgeist, der nach hohen Dingen trachtet, nach großen Dingen, letztlich nicht zur Verherrlichung Gottes, sondern um seiner selbst willen, um seines eigenen Erfolges willen, um seiner Befriedigung willen. Nun, auch wir hätten nichts dagegen, wenn hier in Wuppertal Scharen von Menschen zusammenkämen oder auch woanders, an anderen Orten, Scharen von Menschen zusammenkämen mit einem großen Hunger nach dem Wort Gottes, die durch das Wirken des Heiligen Geistes vor das Angesicht Gottes gestellt würden, ihre Sündhaftigkeit und ihre Verlorenheit erkennen würden und dann zum Herrn Jesus kämen, in dem wir alles Heil haben, ein vollkommenes, ganzes Heil, der gekommen ist, um Sünder selig zu machen, wir hätten ganz gewiss nichts dagegen. In einer Zeit des Abfalls allerdings mit endzeitlichem Gefälle freuen wir uns auch über kleine Gemeinden. Mit einer gesunden geistlichen Ausrichtung, in der unser himmlischer Vater in Christus Jesus verherrlicht wird. Dabei können auch solche Gemeinden ein Wachstum erleben. Zunächst einmal geht es immer wieder auch um ein inneres Wachstum der einzelnen Gläubigen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und solche Gemeinden können auch noch in unserer Zeit ein zahlenmäßiges Wachstum erleben. Aber es gilt gerade auch in unserer Zeit ganz besonders darauf zu achten, dass solch ein Wachstum nicht um jeden Preis geschieht. Das heißt also nicht auf Kosten der Wahrheit, auf Kosten der Wahrheit des Evangeliums. Wir sollten frei sein von diesem Geist, der sich von großen Zahlen beeindrucken lässt, die nicht von der Wahrheit des Wortes Gottes gedeckt sind, von geistlicher Realität gedeckt sind. Die Gleichnisse vom Senfkorn und vom Sauerteig geben uns großen Trost im Blick auf geringe Anfänge und Hoffnung hinsichtlich der Ausbreitung des Reiches Gottes auch noch in unserer Zeit. Es handelt sich hier um zwei Kontrastgleichnisse. im Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig. Der große Gegensatz von einem winzigen Senfkorn und einer 2 bis 4 Meter hohen Senfstaude und der auffallende Unterschied zwischen einer geringen Menge Sauerteig und einer großen Menge Mehl lässt uns aufmerken. Das ist es, was der Herr Jesus hier beabsichtigt. Das Gleichnis vom Senfkorn ermutigt uns dazu, in einem geringen, vom Wort Gottes gewirkten Anfang schon die Vollendung zu sehen, während das Gleichnis vom Sauerteig uns Zuversicht schenkt im Blick auf die durchdringende, verändernde und umgestaltende Kraft des Wortes Gottes. Wir wollen uns zunächst dem Gleichnis vom Senfkorn zuwenden. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Das Senfkorn, das in unserem Gleichnis in die Erde gelegt wird, ist so klein, es ist so winzig, dass man es gerade noch mit dem menschlichen Auge wahrnehmen kann. Und doch erwächst aus diesem winzigen Senfkorn eine große Staude. Seine Zweige wachsen in die Höhe und Breite wie bei einem Baum, so haben wir es hier auch gelesen. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Das ist also das Wesen des Himmelreiches. Geringe Anfänge und im Verhältnis dazu große Ergebnisse. Wenn wir bedenken, in welch einer Situation der Herr Jesus Christus dieses Gleichnis erzählt, dann spüren wir etwas davon, wie sehr er seinen Jüngern hier Mut machen will, sich nicht von der augenblicklichen Gestalt des Reiches Gottes irritieren zu lassen. Schon die Umstände, unter denen der Messias, unser Herr Jesus, zur Welt gekommen ist, waren nicht besonders eindrucksvoll. Geboren nicht in einem königlichen Palast, sondern in einem Viehstall zu Bethlehem. Dazu ein Wort aus dem Propheten Jesaja, der diese Niedrigkeit des Herrn Jesus Christus geweissagt hat. Jesaja Kapitel 53, Vers 2: Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Zwar konnte der Herr Jesus dann später zu seinen Jüngern sagen: Das Reich Gottes ist mitten unter euch, und zwar in seiner Person. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Scharen von Menschen kamen zusammen, um Gottes Wort zu hören. Viele Menschen wurden von ihren Krankheiten geheilt. Große Dinge geschahen. Und doch muss man sagen, warf das Kreuz immer mehr seinen Schatten voraus. Die Führer im Volk Israel lehnten den Herrn Jesus strikt ab. Sie verwarfen ihn als Messias, sie wollten ihn nicht, obwohl sie es besser hätten wissen müssen von den Prophezeiungen der Heiligen Schrift her, dass er der Messias war, denn er tat die Zeichen und Wunder des Messias. Aber sie wollten ihn nicht, sie wollten nicht hineingestellt werden in das Licht Gottes. Sie wollten sich nicht beugen vor dem lebendigen Gott. Sie wollten keine Sünder sein wie die Zöllner und wie die Huren oder wie die Heiden draußen, die anderen Nationen, die sie verachteten. Das wollten sie nicht. Sie wollten sich nicht vor Gott demütigen. Das war ihr großes Problem. Und deshalb sagten sie Nein zum Herrn Jesus. Das Volk Israel insgesamt war unentschlossen, obwohl es viele große Dinge gesehen hatte, die geschehen sind durch die Hand des Herrn Jesus. Und die römische Obrigkeit nahm kaum Notiz von dem, was geschah. Und die armselige Schar der Jünger zahlenmäßig, charaktermäßig, bildungsmäßig, man möchte sagen, eine erbärmliche Gruppe von Menschen. Und das sollte nun die hochzeitliche Heilsgemeinde Gottes sein. Es sah nach allem doch ziemlich sehr, sehr mager aus. Von einem herrlichen Triumph Jesu und dem Anbruch des messianischen Reiches war nicht zu sehen. Alles andere als ermutigend, das Ganze. Und nun weist Jesus auf das kleine, winzige Senfkorn hin, das zu einer großen Staude heranwächst, und sagt, genau so ist es mit dem Himmelreich. Aus dem geringen Anfang wird etwas Großes. Wenn wir ein wenig mit der Bibel vertraut sind, und das sollten wir alle sein, nicht nur ein wenig, sondern sehr, dann wissen wir, dass das offenbar immer wieder Gottes Art gewesen ist, aus kleinen Anfängen etwas Großes zu machen, aus unscheinbaren Anfängen etwas zu machen, was ihn dann verherrlichte, was ihn groß machte. Aus den Menschen der damaligen Welt greift er einen einzelnen Mann heraus, einen einzelnen Mann namens Abraham, ein Götzendiener in Ur, in Chaldäa. Und er macht ihn zum Stammvater vieler Völker. Er schreibt mit ihm Reichsgottesgeschichte und macht ihn zum Vater aller Gläubigen. Hat Gott nicht das Heer der Israeliten unter Gideon bis auf 300 Mann reduziert und damit die Midianiter in die Flucht geschlagen? Hat nicht das kleine Israel in jüngster Geschichte gegen eine Übermacht arabischer Staaten wie David gegen Goliath den Sieg errungen? Welch einen armseligen Anfang machte das Reich Gottes in Europa. Eine einzelne Frau, Lydia, wir lesen es in der Apostelgeschichte, kam zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus, als ihr das Wort vom Kreuz verkündigt wurde. Eine einzige Frau. Welch ein armseliger Beginn. Wie aus einer kleinen Werkstatt eine große Firma werden kann. Und das ist in der Vergangenheit auch immer wieder der Fall gewesen. So ist manches große Reichsgotteswerk aus ganz, ganz kleinen, geringen, bescheidenen Anfängen heraus entstanden. Warum hat Gott letztlich immer wieder so gehandelt? Nun, um den Menschen klein zu machen. Und um sich selbst groß zu machen, um seine Herrlichkeit, seine Allmacht zu offenbaren. Dass da, wo Menschen von vornherein sagten, daraus wird sowieso nichts. Er gerade etwas getan hat zur Verherrlichung seines Namens und zum Segen für viele Menschen. Und wir, wie sieht es hier bei uns aus, ihr Lieben? Haben wir etwas vorzuweisen? Etwas vorzuweisen, was auf die Welt Eindruck machen könnte. Nicht einmal auf die Gemeinde Jesu machen wir einen großen Eindruck. Im Gegenteil. Manche haben uns verlassen, weil sie unseren Weg nicht mitgehen wollten. Die einen, weil sie sich nicht unterordnen wollten. Die anderen, weil sie lehrmäßige Probleme hatten, weil sie die Erwählungslehre, so wie sie von der Bibel vertreten wird und wie sie auch von der Gemeinde hier vertreten wird, nicht akzeptieren wollten. Andere haben über das Wort Gottes hinaus und über die Gemeinschaft, die sich hier immer wieder ergibt, mehr private Gemeinschaft gesucht und haben das hier nicht so gefunden, wie sie sich das vorgestellt hatten. Haben uns deshalb verlassen. Wir sind eine kleine Schar. Eine kleine Schar. In jeder Hinsicht völlig abhängig vom Herrn. Aber ich habe heute Morgen noch dem Herrn gesagt, lieber mit 2, 3 Menschen zusammen sein, bei denen der Herr Jesus Christus die Mitte ist, gegenwärtig ist, als unter Tausenden, wo er nicht gegenwärtig ist. Wer weiß, wenn es dem Herrn gefällt, so kann auch unsere Arbeit, dieses kleine Senfkorn, noch ein Wachstum erleben. Gott macht ja keine halben Sachen. Wenn es wirklich das Werk Gottes ist, dann wird er dieses Werk weiterführen. Und dann wird er Gnade schenken und sich darin verherrlichen und andere Menschen werden dadurch gesegnet werden. Das ist allerdings das Entscheidende, dass es Gottes Werk ist. Wenn es das nicht wäre, wollten wir hier nicht zusammenkommen. Wenn es das nicht wäre, wenn Gott uns klar machen würde, dass er das gar nicht wollte, was hier geschieht, dann wollten wir von einem Augenblick zum anderen unsere Segel streichen. Dann wollten wir gar nicht weitermachen. Wenn es aber Gottes Werk ist, dann kann er uns immer wieder antreiben, immer wieder motivieren, immer wieder neuen Mut schenken. Und dann wird er uns auch Menschen zuführen, die einen Hunger haben, ein Verlangen nach dem Wort vom Kreuz, nach der klaren biblischen Botschaft. Und das ist natürlich das, worauf es ankommt. Und dabei wollen wir bleiben, ihr Lieben, beim Evangelium, bei dem, was Gott in Christus getan hat. Das ist unser Heil. Wir wollen uns davor hüten, dem vollendeten und vollbrachten Heilswerk Christi, auch nur irgendetwas Geringfügiges, was es auch sein mag, von Seiten des Menschen hinzuzufügen. Sondern das Heil haben wir ausschließlich und allein in der Gnade Gottes, die in Christus Jesus geoffenbart worden ist am Kreuz auf Golgatha. Daran wollen wir uns genügen lassen. Das soll immer wieder die Freude unseres Herzens sein. Christus, Christus der Gekreuzigte, auferstandene, erhöhte und wiederkommende Herr. Dazu mach uns Gott allerdings Gnade geben. Ich las, dass der Mensch im Orient anders denkt, als das hier bei uns der Fall ist. Er fasst das Anfangs- und das Endstadium ins Auge. Beides zur gleichen Zeit. Wenn er das Senfkorn anschaut, sieht er darin schon das Ergebnis. Und das deckt sich mit der Sicht Gottes. Gott sieht immer wieder beides schon zusammen. Er sieht den Anfang und sieht auch schon die Vollendung. So auch im Blick auf den einzelnen Gläubigen, als auch im Blick auf die Gemeinde Jesu insgesamt. Er sieht die Schar derer, die er auserwählt hat vor Grundlegung der Welt in Christus Jesus, schon als vollendet an. Ich lese uns dazu das bekannte Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 29 und 30. Und dann verstehen wir das, warum Paulus sich hier so ausdrückt, wie er das getan hat, in diesen Versen. Er schreibt, denn die er ausersehen hat, vor Grundlegung der Welt ausersehen hat zum ewigen Heil, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bilde seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Paulus sagt nicht, die wird er auch verherrlichen. Natürlich ist das etwas, was noch in der Zukunft auf uns wartet. Und doch drückt Paulus sich so aus, von der Sicht Gottes her, die hat er auch verherrlicht. Die er auserwählt hat, die hat er schon verherrlicht. Gott sieht den Anfang vor Grundlegung der Welt, in der Auserwählung seiner Schar, seiner Gemeinde und sieht gleichzeitig schon die Vollendung. Das ist genau das, was wir auch hier in diesem Gleichnis vom Senfkorn und auch vom Sauerteig vor uns haben. Beides zur gleichen Zeit. Und darum kann Paulus sagen, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis auf den Tag der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und ich meine, das gibt uns doch Mut. Wir schauen geringe Anfänge, wir sehen, wie das im Frühling immer wieder der Fall ist, die kleinen grünen Spitzen und sehen gleichzeitig schon die Pflanze, die blühende Pflanze oder die fruchtbringende Pflanze. Wir wissen, es wird so kommen, es wird so werden. Und so ist es mit dem Reich Gottes. Das Senfkorn wird in die Erde gelegt und gleichzeitig, obwohl man es kaum sehen kann, weiß man um die Größe dieser Senfstaude, die daraus erwächst. Leider ist das Bild vom Baum, in dessen Zweigen die Vögel unter dem Himmel wohnen, auch missverstanden worden. Besonders die römisch-katholische Kirche geht davon aus, die Vögel unter dem Himmel seien die Völker der Welt, die in dem Gezweig des Riesenbaumes der Kirche Schutz und Obdach finden. Doch dann hätte Jesus besser das Gleichnis von einer stolzen Zeder hier bei uns, einer Eiche, gewählt. Nein, bis zur Wiederkunft Jesu bleibt die Schar der Gemeinde Jesu eine verachtete Schar, von den Menschen in dieser Welt verachtet, gering geschätzt. Am Ende der Zeit erst wird die Herrlichkeit der Gemeinde Jesu offenbar werden vor aller Welt, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt. Vorher geht die Gemeinde Jesu einen Weg der Niedrigkeit, allerdings zusammengesetzt aus allen Völkern. Sie wird in dieser Zeit und Welt nicht herrschen über alle Völker, wie das im Raum der Kirche immer wieder so gesehen worden ist von diesem Gleichnis her. Ein großes Missverständnis dieses Gleichnisses. Und doch innerhalb dieser von Gott für diese Heilzeit gesteckten Grenzen staunen wir über das ständige Wunder, dass aus einem winzigen Senfkorn eine große Staude wird. Und das gibt uns Mut. Das schenkt uns Zuversicht. Im Gleichnis vom Sauerteig geht es nun um die umgestaltende Kraft des Wortes Gottes. Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen, das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Da ist also das kleine Stück Sauerteig, ganz gering im Vergleich zu der großen Menge Mehl. Die Hausfrau knetet ihn, den Teig, am Abend, diesen Sauerteig am Abend in den Teig hinein, deckt ein Tuch darüber, lässt das Gemenge über Nacht stehen und wenn sie am Morgen kommt, ist die ganze Teigmasse durchsäuert. Nun mag jemand einwenden, müssen wir den Sauerteig denn nicht immer wieder als etwas Negatives verstehen? Und es gibt ja dafür auch Schriftstellen, gerade im Neuen Testament. Der Apostel Paulus sagt den Galatern, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Da spricht er von ihr Lehre. Vergleicht ihr Lehren mit dem Sauerteig. Oder der Herr Jesus sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Er spricht von der falschen Lehre dieser Leute. Muss man den Sauerteig hier nicht negativ verstehen? Nun, abgesehen davon, dass es im Alten Testament Aussagen gibt, die den Sauerteig positiv verstehen, geht es nicht um negativ und positiv hier, sondern es geht um die Wirkungskraft des Sauerteiges. Darum geht es hier. Jesus will damit sagen, das Wort Gottes hat die Kraft, und damit das Himmelreich, hat die Kraft, alles zu durchdringen und zu verändern. Und zwar von innen heraus. Und zwar in der Stille. Ich habe das also noch nie praktiziert, dass ich ein Stück Sauerteig unter einen Teig oder in einen Teig hineingeknetet habe. Und habe mich dann hingesetzt und mal gehört geschaut, was da passiert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da kein Lärm entsteht. Das kann ich mir gut vorstellen. Sondern dass das eine ganz, ganz stille Angelegenheit ist. Dass dieser Sauerteig den ganzen Teig in ganz stiller Weise durchdringt. Auch unsichtbar, für das Auge unsichtbar. Und da spüren wir auch hier in diesem Gleichnis etwas vom Wesen des Himmelreiches. Das Himmelreich hat nichts zu tun mit Lärm, das können wir ja machen. Lärm können wir Menschen machen, ja. Das können wir, auch in religiöser Weise. Aber was wir nicht machen können, ist dieses stille, kraftvolle Wirken des Wortes Gottes. Das kommt aus dem Wort Gottes selbst heraus. Das ist Wirkung des Heiligen Geistes. Und das ist etwas Großartiges, was uns ermutigt, damit zu rechnen, dass Verhältnisse, dass Menschen verändert werden durch die Kraftwirkung des Wortes Gottes. Wir haben es doch selbst nötig, oder nicht? Immer wieder wird uns das doch klar, wenn wir uns vergleichen mit dem, was die Heilige Schrift lehrt. Oder wenn wir uns vergleichen mit Menschen, die Gott in der Vergangenheit in besonderer Weise zum Segen gesetzt hat für andere, dann merken wir doch, wie weit wir hinterherhinken, dass wir Veränderungen brauchen in unserem Leben. Vielleicht geht es dem einen oder anderen im Augenblick unter uns auch so, dass er darum weiß, aber weiß nicht, wie er da rauskommt. Vertrau dem Wort Gottes. Das Wort Gottes hat diese durchdringende, prägende und verändernde Kraft in sich. Wir alle kennen das Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und das hat auch irgendwo seine Berechtigung. Wir kennen das vielleicht aus eigener Erfahrung, was wir nicht schon als Kinder oder als Jugendliche eingeübt haben in unserem Verhalten, in unserem Umgang mit anderen Menschen. Da haben wir dann später oftmals große Probleme, das in den Griff zu kriegen und unser Verhalten zu verändern. Insofern hat dieses Wort schon seine Berechtigung. Es ist gut, wenn man schon bei den Kleinen anfängt. Das ist sicherlich sehr, sehr gut. Aber für das Reich Gottes gibt es keine Beschränkungen. Für die Kraft des Wortes Gottes gibt es keine Grenzen. Da kann ein Mensch noch so alt werden und wunderbare Veränderungen erfahren in seinem Wesen und in seinem Verhalten. Da können harte Verkrustungen aufgebrochen werden, sodass man nur staunen kann. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das steht über unser aller Leben. Und das ist unser Trost, gerade auch wenn wir an bestimmten Stellen immer und immer wieder unsere Probleme haben und darüber manchmal verzweifeln könnten. Gott hat die Macht, in seinem Wort Veränderungen zu wirken. Ich habe das erlebt vor vielen Jahren. Wir hatten in unserer Gemeinde eine Schwester, die immer etwas aufmüpfig war. Ihrem Mann gegenüber. Und auch sonst sehr dazu neigte, zu nörgeln und unzufrieden zu sein, zu klagen. Und als sie dann später schwer krank wurde, und dann schließlich auf dem Sterbebett lag, da war sie innerlich eine total veränderte Frau. Ganz erstaunlich, was der Geist Gottes an ihrem Herzen bewirkt hatte. Eine Frau, von der Segen ausging auf die ganze Station, dass das Personal nur staunte über das Wesen dieser Glaubensschwester. Das kann Gott tun. Also, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, gilt grundsätzlich für das Reich Gottes nicht. Und das macht uns Hoffnung für uns selbst und auch für andere und auch für Gemeinden, ja, insgesamt. Gott kann wunderbare Veränderungen wirken. Aber haben wir Acht darauf, ihr Lieben, wenn wir darum beten, dass es uns nicht in erster Linie darum zu tun ist, dass wir dann Freude daran haben. Haben wir gewiss auch. Aber es geht darum, dass unsere Versammlungen, unsere ganze Gemeindearbeit so gestaltet wird, dass Gott dadurch verherrlicht wird, dass er seine Freude daran hat. Auch nicht in erster Linie, damit Außenstehende damit zufrieden sind und sich wohlfühlen hier, sondern dass der Herr Freude hat an unseren Versammlungen, an unserer ganzen Gemeindearbeit. Darum geht es in erster Linie. Und darum dürfen wir beten. Und dann mögen die Verhältnisse noch so unscheinbar klein sein, und noch so verfahren sein die Situation. Gottes Wort hat diese verändernde, umwandelnde Kraft. Das Wort vom Kreuz. Kann es nicht auch ganze Familien durchdringen und verändern, wie das hier in dem Gleichnis vom Sauerteig geschildert wird? Ja, es kann sogar eine ganze Gesellschaft verändern, wie es die Vergangenheit gezeigt hat. Glauben wir also daran, dass das Wort Gottes, wenn wir es bezeugen, wenn wir es verkündigen, verändernde Kraft hat? Rechnen wir mit der Kraft des Wortes Gottes? durch die verändernde Kraft des Wortes Gottes kann sich Gottes Reich auch heute noch aus kleinsten Anfängen in wunderbarer Weise ausbreiten. Damit wollen wir rechnen. Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das Kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen, das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Amen.